Am Samstag hat der Iran zum allerersten Mal Israel angegriffen mit über 300 Drohnen. Die Stimmung im Nahen Osten ist ja vielleicht so angespannt wie noch nie zuvor. Man hat Angst vor einem Flächenbrand, vor einer totalen Eskalation. Und wir fragen uns in diesem Zusammenhang, was würde eine Eskalation bedeuten? Welche Allianzen haben sich über das Wochenende gebildet? Warum hat Iran Israel überhaupt angegriffen? Und wie geht es jetzt im Nahen Osten weiter? Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast natürlich überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joël Weil und bei mir heute unser Auslandschef, der Fabian Hock. Hallo Fabian.
Hallo Joël.
Du hast am Wochenende Dienst gehabt und hast das in dem Fall live mitverfolgt, den Angriff vom Iran auf Israel. Ist das für dich überraschend gekommen?
Ja, also dass etwas passiert, war absehbar. Ganz überraschend war das nicht. Es gibt seit Tagen schon Meldungen, dass eine Aktion des Iran bevorstehen würde. Die Amerikaner haben immer dringlicher gewarnt Richtung Wochenende. Und der amerikanische Präsident Joe Biden hat dann am Wochenende seinen Strandurlaub abgebrochen und ist zurück ins Weiße Haus. Und dann war eigentlich schon relativ klar, dass etwas passiert. Nur was passiert, dass es einen Angriff in dieser Größenordnung gibt, und zwar auch noch vom Iran direkt auf Israel, das war so nicht zu erwarten, das kam doch sehr überraschend.
Also ich glaube, wenn es einen guten Grund gibt, um einen Strandurlaub als amerikanischer Präsident abzubrechen, dann ist es ziemlich sicher ein Direktangriff von Iran auf Israel.
Ja, das ist also was wirklich Historisches. Also das hat es so bisher noch nicht gegeben. Der Iran führt seit Jahrzehnten Krieg gegen Israel. Er macht das aber im Schatten. Er macht das über seine Handlanger, die Hisbollah-Miliz im Libanon, die Houthis im Jemen und so weiter, die der Iran ausrüstet, bewaffnet und die dann Angriffe auf Israel durchführen. Dass der Iran selber Israel mit eigenen Raketen beschießt, das hat es so noch nicht gegeben. Das ist eine absolute Zäsur und birgt natürlich extreme Gefahren.
Warum führt der Iran überhaupt Krieg gegen Israel?
Der Iran betrachtet Israel seit der Islamischen Revolution Ende der 70er als Todfeind und möchte den jüdischen Staat auslöschen.
Und warum hat der Iran ausgerechnet jetzt Israel zum ersten Mal direkt angegriffen?
Ja, der Iran sagt, es sei ein Vergeltungsschlag für einen Angriff der Israelis in Syrien vor ungefähr 2 Wochen gewesen. Da hat das israelische Militär ein Gebäude bombardiert, das auf dem Gelände der iranischen Botschaft in Damaskus steht. Mhm. Und dabei zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarden getötet. Und die Iraner sagen, das sei jetzt eine Vergeltung für diese Aktion der Israelis. Dazu muss man natürlich sagen, dass diese Erklärung nicht ganz aufgeht, denn dieses Gebäude, um was es da geht, das ist kein diplomatisches Gebäude, sondern das ist ein Gebäude, in dem sich iranische Militärs mit hochrangigen Vertretern von diesen Milizen in den einzelnen Ländern getroffen haben, um Anschläge und Angriffe auf Israel zu planen, zu koordinieren. Und diese beiden Generäle, die dort getötet worden sind, sind persönlich mit dem Thema betraut. Also die koordinieren die Angriffe auf Israel, die das Land schon seit dem 7. Oktober im Prinzip täglich erdulden muss. Und die Aktion der Israelis ist letztlich also schlichtweg dient der eigenen Sicherheit. Man kann diese Angriffe praktisch gar nicht anders unterbinden, als die Drahtzieher auszuschalten. Und das ist das, was die Israelis vor 2 Wochen gemacht haben.
Jetzt hat bei dem Drohnenanschlag vom Samstag von Iran auf Israel die Drohnen, die ja angekündigt worden sind, 9 Stunden gebraucht, um vom Iran in Israel zu landen. Der Iran hätte ja vorgesehen, dass die meisten von diesen Drohnen von der israelischen Armee neutralisiert oder abgefangen werden. Warum hat der Iran das trotzdem gemacht? Das dünkt mich nicht sehr effizient.
Genau, sie haben damit also schon gerechnet, dass ein großer Teil der, vor allem der Drohnen, die so lange gebraucht haben, abgefangen wird. Dass aber praktisch alle, also 99% von den Drohnen und Raketen abgefangen werden. Mhm. Ja, damit hätte der Iran mit ziemlicher Sicherheit auch nicht gerechnet. Also man wollte schon ganz klar Schaden in Israel anrichten mit diesem Angriff. Das zeigt allein schon die schiere Zahl der Flugkörper, die man darüber geschickt hat. Die Idee ist also, die Flugabwehr der Israelis zu überlasten mit über 300 einzelnen Fluggeräten. Es ist übrigens eine Taktik, die Russland in der Ukraine genauso macht. Übrigens zum Teil mit dem gleichen Material. Also es sind die gleichen Drohnen, die der Iran an Russland liefert, mit denen Russland die Ukraine angreift, mit dem jetzt der Iran Israel angegriffen hat.
Aha.
Und ja, die israelische Flugabwehr ist natürlich wesentlich besser aufgestellt als die der Ukraine. Und man hat zum einen deshalb, zum anderen, weil die Allianzen der Israelis hervorragend funktioniert haben und die vor allem voran die Amerikaner, aber auch andere Verbündete mitgeholfen haben, diese Flugkörper abzufangen. Deshalb hat man diesen Angriff praktisch neutralisieren können.
Über welche militärischen Mittel verfügt denn der Iran, abgesehen von den Drohnen?
Der Iran ist hochgerüstet. Der hat ein hochgerüstetes Militär. Und zwar nicht nur ein eigenes, sondern eben auch seine Handlanger in verschiedenen Ländern stationiert, die er ausrüstet. Und besonders gefährlich beim Iran ist das Atomprogramm, das nebenher noch läuft. Der Westen versucht seit vielen Jahren zu unterbinden mit allen möglichen, mit Verträgen, mit Verhandlungen. Und es ist bisher nicht wirklich gelungen, das komplett zu stoppen. Das heißt, wenn der Iran ist auf dem Weg dazu, nicht nur eine aggressive, hochgerüstete, aggressive Macht im Nahen Osten zu sein, sondern auch noch eine atomar bewaffnete. Und das wäre natürlich eine Katastrophe.
Also der Iran hat Atombombe?
Noch nicht. Aber er ist auf dem Weg dazu, welche zu bauen. Ja, und bis jetzt hat man noch kein vernünftiges Mittel gefunden, um das konsequent zu stoppen.
Jetzt haben wir seit dem Samstag lesen wir auch von Allianz im Nahen Osten, von Jordanien zum Beispiel und Saudi-Arabien, die geholfen haben, den Angriff vom Iran abzuwehren. Was ist so erstaunlich an diesen Allianzen, die sich gebildet haben?
Von Allianz ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, direkt von Allianz zu sprechen. Also es ist richtig, dass Jordanien, die haben das selber zugegeben sozusagen, dass sie geholfen haben, die iranischen Drohnen abzufangen. Die Saudis haben offenbar auch mitgemacht. Wie, ist noch nicht ganz klar, aber das ist natürlich alles schon sehr überraschend, bei den Saudis sowieso. Für sie ist Israel eigentlich seit Jahrzehnten natürlich der Todfeind, aber auch der Iran. Also die Saudis haben mit den Iranern genauso das Problem. Und in Saudi-Arabien ist man sich eigentlich seit einigen Jahren klar, dass das Hauptproblem in der Region nicht mehr von Israel ausgeht, sondern dass der Iran die Hauptgefahr in der Region ist. Und es hat große Annäherung gegeben zwischen Saudi-Arabien und Israel. Und dann kam die Attacke der Hamas am 7.10. Und das hat das Ganze dann torpediert und die Gespräche liegen vorerst auf Eis. Aber es gibt also eine klare Annäherung zwischen den beiden. Das heißt noch lange nicht, dass sie in einer Allianz sind natürlich. Aber die Beziehungen sind auf dem Weg gewesen, sich zu normalisieren.
So quasi ein gemeinsamer Feind verbindet.
Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Und bei Jordanien ist es natürlich auch so. Also dort gibt es einen Friedensvertrag mit Israel seit den 90ern. Jordanien versucht aber auch nicht wirklich, sich offen auf die Seite Israels zu stellen, sondern die haben ganz viele unterschiedliche Interessen, die sie irgendwie auspendeln müssen. Und was sie gar nicht wollen, ist ein Ziel des Iran zu werden, wenn sie sich hier zu sehr auf eine Seite schlagen. Und deshalb sie begründen ihren Eingriff jetzt ja in dem Fall so, dass sie aus eigenen Interessen gehandelt haben, dass sie Flugkörper in ihrem eigenen Luftraum einfach abfangen, um für ihre eigene Sicherheit zu sorgen. Sie haben gesagt, das würden sie genauso mit israelischen Drohnen oder Raketen machen. Das ist insofern die Erklärung. Aber letztlich ist es doch schon eindeutig ein sehr gutes Zeichen für Israel, dass es also diese aktiven Eingriffe auch der arabischen Staaten gegeben hat.
Du hast gesagt, Allianz ist ein vorgegriffener Begriff, aber gibt es da doch so ein bisschen Zusammenschlüsse im Nahen Osten, wo wir bis jetzt eigentlich nicht gesehen haben?
Es ist auf jeden Fall mal das, was Israel sich erhofft, dass man eine schlagkräftige Allianz gegen den Iran irgendwie zusammenbekommt. Ja, ob das am Ende wirklich so passiert, es ist natürlich, jeder orientiert sich an seinen eigenen Interessen und der Iran ist der große Aggressor in der Region. Das haben die allermeisten Länder im Nahen Osten begriffen und handeln auch so. Und deshalb haben sie natürlich ein Interesse, irgendwo den Iran zurückzubinden, gleichzeitig aber auch nicht einem anderen Bündnis beizutreten sozusagen, sondern man ist also, die größte Angst dieser Länder ist es, dass die Lage komplett außer Kontrolle gerät und deshalb ist Priorität natürlich zu versuchen, diese Spannung irgendwie zu moderieren und zu helfen, diese Spannung abzubauen.
Jeder ist so ein bisschen auf Eierschale unterwegs.
Im Moment auf jeden Fall und seit diesem Angriff des Iran sowieso, ja.
Es haben sich aber noch mehr Staaten involviert am Samstag, zum Beispiel G7-Staaten. Dazu gehört Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und die USA. Was war die Rolle der G7-Staaten bei diesem Angriff?
Ja, also zunächst mal sind die USA natürlich der wichtigste Verbündete Israels, also ganz klar auch militärisch. Beim Angriff des Iran jetzt vom Samstag haben die Amerikaner eine ganz zentrale Rolle gespielt. Sie haben aktiv mitgeholfen, also sie haben eine massive Präsenz in der Region. Sie haben Schiffe dort, sie haben Landbasen im Irak zum Beispiel. Und von dort aus haben sie mitgeholfen, diese Drohnen abzufangen. Die Briten haben Flugzeuge in Zypern aufsteigen lassen und haben mitgeholfen. Und das ist also für die Israelis ist das im Moment ein ganz wichtiges Zeichen, dass sie spüren, dass die engen Verbündeten in so einem Fall, in so einem dramatischen Fall, wirklich hinter ihnen stehen.
Seit dem Samstag warnen ja alle Medien von dieser grossen Eskalation oder von dem Flächenbrand in Nahost. Was bedeutet denn in dem Zusammenhang ein Flächenbrand, wo ja, man hat ja das Gefühl, das gehört zum Nahost-Jargon und der vermeintliche Flächenbrand wird ständig herbeigeschwört. Was bedeutet es jetzt aber bezogen auf die Attacke vom Samstag?
Ja, Flächenbrand bedeutet zunächst mal, dass mehrere Akteure damit reingezogen werden. Das bedeutet, dass man die Situation, dass die Situation außer Kontrolle gerät. Und das kann in so einem Fall natürlich sehr schnell passieren. Also man versucht bei solchen Angriffen, wie es der Iran jetzt gemacht hat, ja immer so ein bisschen die Grenze auszutarieren. Wie weit kann ich gehen, ohne dass der ganz große Konflikt, vielleicht sogar der ganz große Krieg ausbricht. Und immer so nah wie möglich sozusagen dort runterzuschießen, dass es wehtut, aber dass man noch nicht eine riesige Reaktion befürchten muss. Und das ist immer ein Spiel mit dem Feuer, das eben vor allem die Iraner hier spielen. Und ja, jetzt gilt es natürlich zu hoffen, dass sie es jetzt nicht übertrieben haben. Dass diese Attacke so wenig Schaden angerichtet hat in Israel, das könnte dafür sprechen, dass die Reaktion der Israelis nicht allzu groß ausfällt. Aber sie wird kommen, das ist eigentlich klar.
Wer würde in dem Fall zwischen Iran und Israel dann überhaupt entscheiden, dass es jetzt zu einem Krieg kommt?
Ja, das ergibt sich im schlimmsten Fall einfach von selbst. Je nachdem, wie groß die Angriffe werden, die man gegeneinander führt. Und weil man das einfach unbedingt verhindern will, weil das vor allen anderen erstmal die Amerikaner auch verhindern wollen, ist man natürlich bemüht, jetzt hier vermittelnd einzugreifen und beruhigend einzugreifen. Auch die Amerikaner in Richtung Israel, die anderen Staaten der Region versuchen zu vermitteln, um einfach so eine außer Kontrolle geraten der Situation zu verhindern.
Also wenn ich dich richtig verstehe, ist das eigentlich ein Krieg, wo gar niemand will, auch Israel und der Iran nicht.
Ja, der Iran weiß natürlich, dass er, ich habe es vorhin gesagt, der letztlich das, die Aggression geht vom Iran aus und der Iran hat Israel seit jeher als Feind ausgemacht. Der Iran weiß aber natürlich auch, wenn er Israel massiv angreift, also über diese Schwelle eben drüber geht, dass das im Prinzip das Ende des Regimes in Teheran wäre. Dann wäre das relativ schnell, wären da die Amerikaner dabei, den Iranern dann die Grenzen aufzuzeigen. Und das will natürlich auch der Iran vermeiden. Also ist es immer so ein bisschen austarieren.
Jetzt befindet sich Israel ja mitten im Gaza-Krieg. Und ich frage mich, hat Israel theoretisch überhaupt Kapazität, um jetzt gleichzeitig noch einen Krieg gegen Iran zu führen?
Ohne die Amerikaner sicher nicht. Und die Amerikaner haben auch klar gesagt, also wir machen bei einer Vergeltung gegen Iran jetzt, dafür machen wir nicht mit. Und da denken dann die Israelis natürlich nochmal besonders drüber nach, ob sich das dann lohnt. Verteidigen würden sie sowieso, das ist klar. Auch für Israel ist es natürlich schwierig, weil sie an mehreren Fronten eben, im Norden haben sie die Hezbollah aus dem Libanon, im Süden die Hamas. Und verschiedene andere Gruppierungen wie die Houthis im Jemen, die auch immer mal wieder eine Rakete oder zwei rüberschießen. Und wenn jetzt auch noch die große Konfrontation mit dem Iran vor der Tür steht, dann wird das irgendwann schon ein Problem, das ist ganz sicher. Ja.
Du hast heute Morgen in der Morgensitzung gesagt, dass Nahostpolitik sich total konträr zu unserem westlichen Verständnis von Politik und Demokratie verhalten. Wie hast du das gemeint?
Ja, der große Unterschied ist erstmal, dass wir einfach in einer Situation des Friedens leben. Wir haben einen fürchterlichen Krieg in der Ukraine. Aber in Westeuropa haben wir solche Konflikte natürlich nicht, wie es die eben im Nahen Osten gibt. Und im Nahen Osten ist es die Situation einfach so, dass, also es gibt ja noch nicht mal formell einen Frieden dort, sondern formell befindet sich eben zum Beispiel der Iran im Krieg mit Israel. Und nicht alle Länder dort haben Friedensverträge, wie es zum Beispiel Jordanien hat mit Israel. Deshalb ist es ja auch so entscheidend, dass die arabischen Staaten, wie jetzt Saudi-Arabien zum Beispiel, vor dem 7.10. diese Annäherung auch gesucht hat, um eben ein Stück weit Normalität herzustellen, weil Allianzen wechseln im Nahen Osten relativ schnell und man sitzt einfach seit vielen Jahrzehnten schon auf einem Pulverfass, das eben durch solche Aktionen wie jetzt am Samstag immer brenzliger wird, die Situation, und sie wird immer gefährlicher. Und ja, das ist wahrscheinlich der große Unterschied, dass du einfach permanent Sorge haben muss, dass irgendwas richtig eskaliert.
Wie sehr hast du das Gefühl, können so eine Attacke vom Iran wie die vom Samstag jetzt im Nahen Osten ein bisschen längfristigere Allianzen und Freundschaften schliessen?
Ja, das ist auf lange Sicht natürlich schwierig zu sagen. Also es ist eben das, was Israel hofft, dass es diese Allianz schmieden kann mit den arabischen Staaten, aber die sind natürlich auch alle auf ihr eigenes Interesse aus. Und niemand will sich dort zur Zielscheibe der Iraner auch machen. Also es wird wahrscheinlich weniger darum gehen, dass man jetzt die große Allianz mit Israel schließt, sondern zunächst mal geht es einfach darum, diese extrem aufgeladene Situation im Moment zu beruhigen. Die meisten Länder in der Region sind sich eigentlich inzwischen eben sicher, dass der Iran das große Problem ist, dass Iran aggressiv auftritt und vor allem eben mit der Entwicklung ihres Atomprogramms immer gefährlicher, immer bedrohlicher wird für die Region. Und ja, in welcher Form man den Iran zurückbinden kann, das ist im Moment eigentlich wirklich sehr schwer vorherzusehen, aber dass man es muss, das haben wahrscheinlich die meisten kapiert. Ja.
Ohne den Angriff vom Samstag jetzt will es zwar harmlos, aber das klingt, als könnte das eine riesige Chance sein für Israel.
Ich denke, eine Chance ist es ganz sicher. Und das ist auch die Argumentation der Amerikaner, dass sie sagen, hey, ihr habt hier wirklich die Möglichkeit, irgendwo vielleicht ein paar Länder hinter euch zu bekommen, um diese Allianz, wie eng sie dann auch immer sein mag, gegen den Iran irgendwie aufzustellen, die man dann natürlich sofort wieder verlieren würde, wenn das Ganze eskaliert. Und das sind jetzt die diplomatischen Bemühungen im Hintergrund. Und ich denke, ja, die Reaktion dann aus Israel, die dann ja logischerweise auch wieder eine Reaktion der Iraner zur Folge hätte, da kommt es jetzt wahrscheinlich darauf an, wie extrem das alles ausfällt.
Also du sagst quasi, wenn Israel jetzt alle Karten ganz clever ausspielt, dann kann da etwas zu Israels Gunsten wachsen aus dieser Attacke.
Das ist jetzt halt die große Frage, was clever ausspielen bedeutet. Ich meine, dass Israel nicht einfach nichts machen kann. Also das haben schon mehrere Politiker sofort danach jetzt auch gesagt. Und übrigens nicht nur die am rechten Rand, sondern auch die Gemäßigteren im Kriegskabinett in Jerusalem sagen, dass Israel was machen muss. Und es ist eigentlich auch relativ wahrscheinlich, dass etwas passiert. Also Israel wird auf diesen Angriff antworten. Und ja, man muss ein Stück weit hoffen, dass eben diese Antwort nicht überbordend ausfällt, sondern dass sie wird im Iran wehtun. Dafür wird Israel schon sorgen. Aber ja, es liegt natürlich jetzt auch ein Stück weit in der Pflicht an allen Beteiligten, dass die Situation jetzt nicht komplett aus der Kontrolle gerät.
Also wieder so einen Seiltanz, genug stark antwortet, dass es beeindruckt, aber nicht stark genug, dass es eine Reaktion auslöst.
Ja, also ich werbe nicht dafür, sondern aber es sind die meisten Beobachter, die meisten Experten sind sich eigentlich sicher. Und das hört man einfach aus den Reaktionen aus Israel raus, dass man jetzt nicht einfach nichts machen wird. Es handelt sich immerhin um einen Angriff auf das Staatsgebiet eines souveränen Staats. Und ja, dass man das nicht einfach so über sich ergehen lassen will und sozusagen die Tür aufmacht fürs nächste Mal und dann dem Iran zu verstehen gibt, es passiert euch ja nichts. Ja, das sind die Überlegungen, die man jetzt da eben im Moment anstellt in Israel.
Seit dem Samstag ist ja auch der Gaza-Krieg wieder total weg von den Headlines. Das heisst, der Iran-Angriff lenkt auch total jetzt von Gaza ab. Wie beurteilst du das?
Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, Gaza spielt natürlich in dem ganzen Komplex auch eine große Rolle. Ja, aber wie sich das konkret auswirkt, ich finde, es ist im Moment noch ein bisschen schwer abzusehen. Ich glaube, der Fokus ist im Moment darauf, diese ganz große Eskalation zu vermeiden. Und im Zuge dessen wird es sicher auch Gespräche darüber gehen, über das Vorgehen Israels in Gaza, mit dem ja auch eben die Länder in der Region unzufrieden sind, die Amerikaner unzufrieden sind. Und ich denke, dass man in dem Zusammenhang natürlich weiter darauf einwirken wird, auf Israel hier zum Beispiel eine Waffenruhe herzustellen. Wie sich das aber konkret auswirkt, ich finde es im Moment etwas schwierig abzusehen.
Was siehst du für verschiedene Szenarien, wie die nächsten Wochen im Nahen Osten aussehen könnten?
Ja, das Worst-Case-Szenario ist natürlich eben genau der große Flächenbrand, vor dem gewarnt wird. Wenn auch noch Mächte wie Russland, Nordkorea, vielleicht sogar China auf Seiten Iran dort reingezogen werden, das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario, dass das Ganze jetzt völlig außer Kontrolle gerät. Im besten Fall fallen die Reaktionen auf allen Seiten so besonnen aus, dass man das verhindern kann. Ja, ob es jetzt einen Schlag gegen strategische Ziele im Iran gibt und wie der Iran dann antwortet, das wird jetzt einfach die große Frage sein. Zur Ruhe kommen wird die Region in den nächsten Wochen und Monaten höchstwahrscheinlich nicht.
Dankeschön, Fabian, bist du da gewesen.
Sehr gern.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Folgen von dem Podcast oder ein breites Podcast-Angebot findet ihr unter chmedia.ch/podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen und würde mich auch freuen, wenn ihr erstmal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen